Wir sind normale Menschen. Wir haben mit niemandem nichts. Bei uns ist jeder willkommen. Was uns nur stört, ist, die Russlanddeutschen, die haben ihre Datscha und da spielt sie ihr Privatleben. Die nehmen am Dorfleben nicht viel teil. Bei der Jugend weiß ich das nicht. Aber man fest sieht man also mal ein paar Junge auch rumlaufen jetzt. Auch früher, die ersten Russlanddeutschen, die sind auf kein Fest gegangen, wenn wir ein Fest hatten.
Ein Dorf durch eine Hauptstraße geteilt. Auf der einen Seite leben die alteingesessenen Deutschen, meist in Einfamilienhäusern mit Gärten. Auf der anderen Seite die Russlanddeutschen, größtenteils in mehrgeschossigen Neubauten. Im Sommer allerdings sind sie in der Kleingartenkolonie zu Hause, den sogenannten Russengärten.
Wissen Sie, wenn ich zu Hause bin, paar Schritte von hier, und wenn ich daher in den Garten komme, ich habe ganz andere Gefühle. Ich bin ein anderer Mensch. So, schauen Sie mal, auch ein Garten, was für ein schöner Garten. Schauen Sie mal daher, wie schön. Und manchmal, ach, es tut was weh oder kommst du her, vergisst alles.
Heimat zwischen zwei Welten. Kippenheimweiler im Schwarzwald. Eine Deutschlandrundfahrt von Elmar Krämer.
Hallo, das ist garantiert der Krämer. So sieht er aus, reinspaziert.
Hallo. Tobias Fessler, der Ortsvorsteher von Kippenheimweiler, begrüßt mich an der Eingangstür des Rathauses. Ein zweistöckiges, rotes Gebäude mit grauen, hölzernen Fensterläden. Auf den Fensterbrettern im Erdgeschoss stehen ordentlich bepflanzte Blumenkästen mit Geranien und Balkonsalbei. Auf dem Dach des Hauses ein Türmchen mit Wetterhahn und eine Sirene der Feuerwehr.
Kippenheimweiler ist ein kleines, liebevolles Dorf mit einem starken, guten Vereinsleben. Ist geprägt durch einen guten Gemeinschaftssinn. Und das Besondere ist, dass die Leute und die Menschen hier nach meiner Einschätzung sehr gerne hier wohnen. Und leben.
Sein Dorf liegt am Westrand des Schwarzwalds in Baden-Württemberg. Bis vor wenigen Jahrzehnten hatte es 500 Einwohner. Heute leben hier rund 2000 Menschen. Gut die Hälfte davon sind Russlanddeutsche, erzählt mir Ortsvorsteher Fessler. Ich habe schon vor meiner Reise hierher versucht, Interviewtermine zu vereinbaren auf beiden Seiten des Dorfs. Das war schwierig. Abgesehen von Ferienzeit und Urlaub, wie überall auch, schien es auch der Menschenschlag. Der eine wollte beim Kaffee und Zeitunglesen nicht gestört werden, die andere fragte mich brüsk, was ich denn überhaupt wolle. Doch der erste, persönliche Eindruck vermittelt mir ein anderes Bild. Schon im Rathaus wirken die Menschen offen und entspannt.
Guten Tag.
Hallo.
Komm gerne herein.
Guten Tag. Herr Roth. Hallo, Tobias.
Hallo, Gesicht. Der hat euch ein Gläschen Wasser anbieten.
Ja, das sage ich nicht, nein, bei dem Wetter.
Tobias Fessler, hauptberuflich Lehrer an einer Berufsschule und ehrenamtlich Ortsvorsteher, hat seinen Posten vor 7 Jahren von seinem Vorgänger Eberhard Roth übernommen, den er ebenfalls zu unserem Gespräch geladen hat.
Ich muss da rein verzichten, bevor man plötzlich...
Ich komme zu einer späteren Zeitung mal zurück.
Eberhard Roth trägt eine Brille, hat graue Haare, einen grauen Schnurrbart und lächelt freundlich verschmitzt. 35 Jahre lang war er der Ortsvorsteher von Kippenheimweiler. Eine lange Zeit, in der viel passiert ist. Eine Zeit, in der sich das Dorf massiv wandeln musste und gewandelt hat. Doch das ist man in der Region gewohnt, sagt er.
Ich bin hier an dem Ort geboren, im Jahr 1953, und da waren wir ein rein landwirtschaftlich geprägtes Dorf. Also wir waren eine urwüchsige Gemeinde bis etwa 1969, 1970. Und dann wurde eine Siedlung gebaut, als die kanadischen Streitkräfte hier nach Laar kamen, das NATO-Hauptquartier eingerichtet wurde. Und wir haben dann fast 20 Jahre dann die kanadischen Streitkräfte, etwa 800 Angehörige hier beheimatet, bis dann der eiserne Vorhang fiel und die Kanadier abgezogen sind. Und dann sind in die rund 250 Wohnungen, die dann leer standen, sind dann überwiegend Menschen aus Osteuropa eingezogen.
Russlanddeutsche, die nun rund die Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Doch auch nach über 20 Jahren leben sie vor allem in der sogenannten Schornsiedlung auf der anderen Seite des Ortes. Doch dazu später mehr. Der aktuelle und der ehemalige Ortsvorsteher nehmen mich erstmal mit auf einen Rundgang durch ihr Kippenheimweiler.
Jetzt sind wir mitten im Ortskern. Da sieht man auch das älteste Gebäude, unsere St. Blasius-Kapelle, die der katholischen Kirchengemeinde gehört. Und das ist der Platz, wo Kippenheimweiler auch feiert und fröhlich zusammen ist.
Der Ludwig-Huber-Platz. Ludwig Huber lebte von 1814 bis 1887 in der Region und wurde in Kippenheimweiler geboren. Er gilt als Vater der badischen Imkerei und als Mitbegründer der modernen Bienenzucht, die bis heute Bestand und auch hier im Ort durchaus ihre Anhänger hat.
Findet jährlich unser großes Dorffest statt, wo sich alle treffen. Und wie Sie sehen, fahren keine Auto, zumindest jetzt.
Na gut, aber ich sehe im Moment auch keine Menschen.
Das ist richtig, aber wenn man auf die Uhr schaut, die Wielerder sind alles fleißige Menschen und um die Uhrzeit gehen sie arbeiten.
Okay, also man muss dazu sagen, es ist jetzt irgendwie 14 Uhr, wahrscheinlich 30 ungefähr, ne?
Richtig.
Bei dem Rundgang durch den alten Ortskern kommen wir an einem besonders schönen alten Bauernhof vorbei. Sandsteinsockel, im Obergeschoss Fachwerk mit hell verputztem Mauerwerk zwischen dunkel gebeizten Holzbalken, blaue hölzerne Fensterläden. Hier leben seit rund 14 Jahren Stefan und Katja Horst mit ihren 3 Kindern. Stefan Horst ist Filialleiter einer Bank und hat gerade Urlaub.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich sitze gerade wegen in der Hof.
Ja?
Hallo. Hallo.
Elmar Zehmer, guten Tag. Sie haben es auch schön
ja,
hier.
Ja, super. Oh ja, es geht.
Es geht. Wahnsinn.
Ja.
Neben seiner Arbeit in der Bank ist Stefan Horst ehrenamtlich Vorsitzender des Vereins für Heimatpflege und Ortsgeschichte in Kippenheimweiler. Der 51-Jährige hat sich schon immer für Geschichte interessiert. Zur 650-Jahr-Feier seines Dorfs, das war 2015, hat er zusammen mit Gleichgesinnten ein Buch über Kippenheimweiler herausgegeben. Die Geschichte des Dorfs Wühlert. Wühlert, da ist er wieder. Ein Begriff, der vor allem im Gespräch mit den Alteingesessenen immer wieder auftaucht.
Der Dialekt von Weiler ist Wühlert. Also Wühlert ist Mundart, ja. Wühlert ist Kippenheimweiler, geht zu lang zum Aussprechen. Wühlert war einfach so der Schnellbegriff. War immer Wühlert, also sagt selten einer Kippenheimweiler. Unser Oberbürgermeister versucht es als ab und zu mal, wenn er zu Besuch kommt, wenn er uns begrüßt, liebe Kippenheimweilererinnen und Kippenheimweilerach, aber hat meistens dann auch einen kleinen Sprachfehler. Wir sind die Wielerer.
Auch wenn der Ort seit 1972 auf Verwaltungsebene ein Stadtteil von Lahr ist, das Dorf bewahrt sich hartnäckig seine Eigenständigkeit und seinen ländlichen Charakter. In der Landwirtschaft arbeitet zwar kaum noch einer, dennoch ist sie präsent. Ganz besonders stolz sind die Wühlerter nämlich auf ihre Gärten, ist mein Eindruck. Im alten Ortskern sind sie zwar auf den ersten Blick von der Straße aus nicht zu sehen, aber immer wenn ich mit den Einheimischen ins Gespräch kam, wurde ich ziemlich bald hinters Haus oder durch die Scheunen in die Gärten geführt.
Das ist so unser kleines Reich, wo wir uns einfach dort wohlfühlen, ja. Großes Gelände hinterherum. Das ist jetzt unser kleiner Garten dahinterherum und da fühlen wir uns wohl. Schön ist halt auch, weil hinter die ganzen Grundstücke aneinander stoßen, Herr Krämer, ne? Das ist wie grüne Insel im Dorf. Das ist was Schönes.
Jetzt fällt mir auf, dass die Gärten in Kippenheimweiler anscheinend eine große Bedeutung haben für die Menschen.
Ja, ja.
Und dass der Garten immer auch Nutzgarten ist, oder?
Heute ist bei der viele ältere Menschen noch so, bei Jüngeren ist vielleicht mehr Rasen und weniger Nutzgarten. Ja. Aber ich glaube, der Nutzgarten kommt wieder. Ist wieder in Mode gekommen, ja, so will ich es mal nennen. Sie haben vollkommen recht, im Dorf war das schon immer so. Aber das war eigentlich historisch vor 50, vor 100, vor 200 Jahren auch nicht anders. Landwirtschaft, Nutzgarten. Ja?
Entschuldigung?
Ja, hallo?
Hast du Gurke selber?
Wir haben Gurke. Wenn du eine übrig hast, nehme ich gerne eine.
Okay. Aus.
Ja, super.
Ich habe gerade kleine Schwämme.
Ja, danke. Das ist das Schöne am Garten. Es ist oft so eine große Familie, will ich es nennen. Ja.
Das war jetzt die Nachbarin, die Gurken.
Das war eine der Nachbarinnen. Ja, ja.
Also so baut jeder so seins an, ja?
Genau. Es ist ja so, der Nutzgarten am Haus war in der Regel früher Frauensache. Ja? Frauen waren im Garten, Männer waren fürs Grobere zuständig.
Und jetzt?
Und heute, ja, wir schaffen beide drin.
Eine vielbefahrene Straße durchschneidet das ansonsten ruhige Dorf. Die Kaiserswaldstraße, LKW vom nahegelegenen Kieswerk machen sie zu einer lauten Trennlinie der zwei Ortshälften. Östlich der Straße liegt der alte Ortskern mit seinen schönen, freistehenden Fachwerkhäusern, den ehemaligen Bauernhöfen mit Scheunen und Nebengebäuden und daran anschließend nach hinten raus den Gärten. Auf der westlichen Seite hingegen dominieren Neubauten und viergeschossige Wohnblöcke das Erscheinungsbild des Dorfs, die sogenannte Schornsiedlung. Das sind die ehemaligen Unterkünfte für die Soldaten, die Anfang der 70er Jahre die Dorfbevölkerung auf einen Schlag verdoppelten. Seit dem Abzug der Soldaten werden sie größtenteils von russischen Spätaussiedlern bewohnt.
Guten Tag.
Guten Tag. Pünktlich. Das ist sehr lieb.
Elmar Krämer, schönen guten Tag. Hallo.
Hallo, Frau Kuhn. Also, rein ins Zimmer.
Martha Kuhn kommt aus Kasachstan. Seit 1998 lebt sie in Kippenheim-Weiler. Und auch wenn sie mit einer kleinen Rente auskommen muss, sie ist anscheinend glücklich in der badischen Provinz. Für die Integration der Russlanddeutschen rund um Kippenheim-Weiler ist die 67-Jährige eine wichtige Person. Sie strahlt eine unglaubliche Energie und Lebensfreude aus und hilft, wo sie nur kann. Gerade besucht sie die 75-Jährige Alla Kirjanova. Die blinde Frau lebt bei ihrer Tochter und deren Familie in einem Nachbarort, doch die Familie ist gerade im Urlaub. Für Martha Kuhn sind solche Besuche eine Selbstverständlichkeit. Wenn sie für die 75-Jährige kocht, revanchiert sich diese manchmal mit einem Gedicht. Denn Alla Kirjanova war in Kasachstan eine berühmte Rednerin.
Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brust sich frei erschließet und die frohen Lüfte wehen. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen, Bäche rauschen, Vögel singen und die stolzen Wolken jagen.
Der Prolog aus Heinrich Heines Harzreise, den die 75-Jährige mit 6 Jahren in Russland in der deutschen Schule lernte. Jeden Freitag leitet Martha Kuhn im Bürgerzentrum, einer Dreizimmerwohnung in der Neubausiedlung in Kippenheim-Weiler, den Frauenkreis der Russlanddeutschen. Da Alla Kirjanova nicht allein kommen kann, holt Martha Kuhn sie mit dem Auto ab und fährt sie danach wieder nach Hause. Für viele Frauen ist der Freitag ein besonderer Tag in der Woche, an dem sie sich austauschen und auch über Probleme reden können.
Es gibt verschiedene Themen. Manchmal stricken, manchmal nähen, manchmal nix. Manchmal Tee, Kaffee und dann eine hat eine Sorge, zweite hat wieder andere. Dann besprechen wir das, das braucht man auch zwischen den Leuten, unbedingt.
Die meisten Frauen blicken auf 2 unterschiedliche Leben zurück. In Russland haben sie oft hochqualifizierte Arbeit verrichtet. Martha Kuhn beispielsweise war Ingenieurin in der chemischen Industrie. In Deutschland wurde ihr Diplom mit Auszeichnung nicht anerkannt. So arbeitete sie bis zur Rente in unterschiedlichsten Jobs, auch als Putzfrau, was sie bedauert.
Ich war traurig, dass mein viele, dass ich weiß, dass ich das den Leuten nicht abgegeben konnte.
Ein Schicksal, das Martha Kuhn mit etlichen Russlanddeutschen teilt. Auch mit Lydia Mühlberger, die jeden Freitag zu den Treffen der Frauengruppe in das kleine Bürgerzentrum kommt.
Ich bin gekommen in meine Heimat, zusammen mit meinen Eltern. Meine Brüder alle wohnen hier in Deutschland. Jetzt bin ich zurzeit schon Rentner. Aber vorher habe ich hier gearbeitet, auch Putzfrau, auch eine Druckerin war ich, 10 Jahre habe ich gearbeitet. Aber mein Beruf war Tierärztin, wo ich bin hierher gekommen. Aber hier habe ich nicht gekonnt weiter arbeiten.
Leider, dass die viele wissen, was die Leute hatten von Russland, wurde hier nicht genutzt.
Ein entscheidender Punkt, der vor gut 20 Jahren, als die ersten Spätaussiedler nach Kippenheim-Weiler kamen, zu einigen Problemen führte. Auch wenn es weniger die Frauen als vielmehr viele der Männer waren, die mit dem aufgezwungenen Nichtstun nicht umgehen konnten. Keine Arbeit zu haben war damals und ist in einigen Fällen auch heute noch ein großes Problem.
Da sitzen sie mit dem Fläschle Bier und trinken sie und blalalala. Und so ein Mann kommt nach Hause und will dann noch ein Herrscher sein. Ja? Obwohl er schafft nirgendwo. bringt kein Geld ins Haus und die Sozialgeld, die er bekommt, geht umsonst.
Der ehemalige Ortsvorsteher Eberhard Roth erinnert sich noch gut an die Anfänge des Zusammenlebens mit den Russlanddeutschen, nachdem die kanadischen Streitkräfte abgezogen waren. Er spricht von einer Anspannung im Ort und von einer Unsicherheit, wie die Einheimischen mit den neuen Mitbewohnern umgehen sollten.
Die haben in ihren Wohnungen gewohnt und wir wussten ja, die kommen aus Osteuropa, da haben die ihre Datschas, ihre Kleingärten und das hat ihnen da gefehlt. Und unsere Bevölkerung hat es dann so wahrgenommen, die wohnen da, stehen vor den Häusern, rauchen, trinken und was machen die denn da, also was sollen wir mit denen anfangen? Und dann sind die Spätesiedler auch auf mich zugekommen, haben angefragt, ja, könnte man nicht so kleine Datschas machen?
Auf Initiative des Ortsvorstehers wurde mit den Landwirten, die die an die Wohnsiedlung angrenzenden Ländereien besaßen, verhandelt. Ebenso mit der Stadt Lahr, die Gelder für das Vorhaben zur Verfügung stellte. Schnell wurde man sich einig. So entstand direkt gegenüber der Schornsiedlung die erste Kleingartenanlage, die sogenannten Russengärten.
Mit dem Ergebnis, dass die Hand angelegt haben und die Dinge selbst auf den Weg gebracht haben. Und mit dem tollen Ergebnis am Schluss, dass die hauptsächlich die Hausfrauen und die Frauen gesagt haben, endlich haben wir unsere Männer aus dem Haus, sie können etwas in den Kleingärten tun. Und die deutsche Bevölkerung hat plötzlich einen gewissen Respekt bekommen, weil die gesehen haben, Mensch, die haben ja die größten Gurken, die größten Tomaten, was die da, die können doch was, nicht außer rauchen und Bier trinken. Also so waren kleine Annäherungen dann spürbar. Das hat sich wirklich positiv entwickelt. Also die Kleingärten waren ganz kleiner, aber ganz wichtiger Schritt der Integration.
Die Gärten haben das Klima verbessert und wurden zu einer Attraktion in dem kleinen badischen Dorf. Sie trugen im wahrsten Sinne des Wortes auch zur Verwurzelung der neuen Dorfbevölkerung bei. In Russland die Deutschen, in Deutschland die Russen. Da seien solche Maßnahmen wichtig, damit sie sich zu Hause fühlen.
Wenn die Deutschen zum Beispiel sagen manchmal, nicht alle, aber ach, wir sind daher gekommen, das ein gutes Leben zu führen. Hier ist es schön, deswegen sind sie daher gekommen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. In Kasachstan haben wir auch nicht schlecht gewohnt, ja? Wir haben geschafft, richtig geschafft. Ja. Aber wir hatten alles gehabt. Das Einzige, was fehlte, wir durften nicht Deutsch reden. Nur zu Hause und heimlich, ja? Und jetzt hier, wenn ich höre, wie meine Kinder reden, Gott, das ist doch ein Lied. Ich bin glücklich hier.
Also würden Sie auch sagen, dass Sie jetzt hier zu Hause sind?
Ha ja, selbstverständlich.
Mit der weiten Landschaft und dem unendlichen Blick in die kasachische oder sibirische Steppe, mit großen Höfen und Gärten, mit Feldern und eigenen Tieren, die ihre Eltern oft noch in Russland hatten, haben die Russengärten in Kippenheim-Weiler natürlich nicht viel gemeinsam. Und doch. Die meisten Russlanddeutschen sind sehr zufrieden in ihrer neuen Heimat, die alte Heimat ihrer Großeltern ist.
Wissen Sie, wenn ich zu Hause bin, paar Schritte von hier, und wenn ich daher in den Garten komme, ich habe ganz andere Gefühle. Ich bin anderer Mensch. So, schauen Sie mal, auch ein Garten, was für ein schöner Garten. Schauen Sie mal daher, wie schön. Und manchmal, ach, es tut was weh, oder? Kommst du her, vergisst alles.
Ich gehe durch die engen Wirtschaftswege zwischen den einzelnen Russengärten und mir fällt sofort auf, irgendetwas ist anders als in deutschen Schrebergärten. Und es sind nicht nur die Gartenzwerge, die hier fehlen. Wo der eine Spielzeug für die Kinder aufgebaut hat oder ein Pool den Platz für sich beansprucht, hat der andere große Gemüsebeete und Gewächshäuschen. Es gibt Gärten mit akkurat gestutztem Rasen, andere sind wild zugewachsen. Kein Garten gleicht dem anderen und oft sind es fließende Übergänge, ohne Zäune oder dichte Hecken. Man kennt sich, einige sind verwandt, zumindest aber befreundet. Als Martha Kuhn gerade anfangen will zu erzählen, fängt ein Nachbar an, den Rasen zu mähen. Und ein zweiter will die Pumpe seines Pools anwerfen.
Andriusche! Oh, grüß dich. Komm mal jetzt kurz her. Willst du jetzt anmachen, den Motor?
Ja.
Vielleicht ein bisschen später.
Hallo.
Das ist ein Korrespondent aus Berlin.
Extra hergekommen zu
extra
uns.
Extra hergekommen.
Das ist schön.
Ja.
Ja gut, aber nee, mache ich später an. Kein Thema. Wie lange brauchen Sie? Eine Stunde?
10 Minuten.
Ach so, ja, das passt.
Prima.
Dankeschön.
Danke auch.
In Martha Kuhns Garten steht eine kleine Hütte. Ringsherum Brombeerbüsche. Hier sitzt sie gern mit ihren Frauen. So nennt sie sie. Vor der Hütte führt ein Weg in den hinteren Teil des Gartens. Er ist ebenfalls von Brombeerbüschen umrankt.
Hier gibt's auch die Brombeeren, aber das ist eine andere Sorte. Essen Sie.
Martha Kuhn teilt gern. Ständig soll ich probieren. Und auf jeden Fall muss ich ein Schälchen Obst und Gemüse aus dem Garten mitnehmen. Echt bio. Ungespritzt, sagt sie mit einem Lächeln und gibt mir eine riesige Tomate zum Probieren.
Ich mag so einfach reinbeißen.
Mach ihn nachher, sonst kann ich nicht sprechen.
Gut.
Auch in den Russengärten wird geteilt. Hat der eine etwas, was der andere nicht hat, dann wird abgegeben und getauscht. Gurken, Tomaten, Brombeeren, Blumen. Ziergarten und Nutzgarten, das geht anscheinend immer Hand in Hand, auf beiden Seiten der großen Straße.
Ja, ich glaube so, wenn es ein kleines Stückchen Erde ist, muss man was einpflanzen. Man ist dran gewöhnt, in der Erde zu wühlen, wenn man so sagen darf, ja, wie die Würmer. Deswegen, ich finde das sehr schön. Das eins und das zweite, unsere Leute, sie müssen immer was machen. Wir sind so dran gewöhnt, ja. Immer was wühlen. Und Hauptsache, die Männer sind beschäftigt, ja. Das ist nicht kleines Grund.
Martha Kuhn beeindruckt mich. Sie ist warmherzig, aufgeschlossen und derart engagiert für das Zusammenleben in Kippenheim-Weiler, dass völlig klar ist, hier ist ihre Heimat. Und doch gibt es manchmal diese Momente, in denen auch sie wehmütig an Russland denkt.
Ich habe kein Heimweh, aber mein einziges Wunsch wäre, nur einmal am Grab von Eltern sein. Einmal, aber ich kann es nicht mehr leisten. Das ist viel zu viel. Naja.
Oh, it's not my place to hold you down, love.
Ich komme gerade hin rum. Guten Morgen, Ernst.
Jetzt noch ein wenig verbabbelt rein.
So. Guten Morgen.
Das ist der Herr Heck.
Elmar Krämer, hallo.
Ich bin der Stefan. Ja.
Gut. Ich gar nicht gewusst, dass du so heißt.
Ich bin mit dem Hobbyhistoriker Stefan Hoos zu Besuch bei Renate und Ernst Heck. Sie wohnen im alten Ortskern von Kippenheim-Weiler. Ernst Heck ist Ende 70 und seit 55 Jahren Hobbyimker. Die Hecks wohnen in einem dieser schönen alten Bauernhäuser mit Scheune. Natürlich geht es auch bei Ihnen umgehend durch die Scheune in den Garten.
Früher gehörte zu jedem Haus ein großer Garten hinterm Haus.
Und das ist aber jetzt immer noch so, ne?
Ja. Im Neubaugebiet gibt es keine so großen Gärten mehr, nur im alten Ortskern.
Es macht Arbeit, aber manchmal ist es Paradies. Ja.
Welche Kleinode sich im alten Ortskern hinter den Häusern verbergen, sehe ich erst auf den zweiten Blick, wenn ich die Menschen angesprochen habe. Dann, diese Erfahrung mache ich immer wieder, zeigen Sie gern Ihre kleinen Oasen.
Das ist die französische Feldwespe. Die macht nicht so viel Schade.
Das Herzstück des Gartens der Hex ist eine kleine Hütte.
Das ist wie ein Haus. Heute habe ich die Imker, aber die Magazine, die stehen im Freien. Ich habe die Bienenkäste gekauft und da hätten wir die Magazine noch nicht gehabt. Wo dann die Magazinimkerei aufgekommen ist, habe ich gesagt, mir langt das. Das ist nur aber arbeitsaufwendiger wie das Magazin. Da gehen wir mal rein.
Dielenböden, dicke Bohlen, die das Dach halten, in der Mitte ein merkwürdiges Holzgestell. Eine Wand besteht aus großen hölzernen Kästen, den Bienenkästen. Durch Glasscheiben gucken wir direkt in die Bienenstöcke hinein. Etliche tausend Bienen wuseln umher.
Wenn ich jetzt was machen will, muss ich das Fenster hinten wegmachen und muss alle Wabe raushängen und wieder reinhängen. Und beim Magazin macht man den Deckel auf und dann kann man die Wabe hochziehen, einzeln. Ich muss alle auf der Wabebock hängen, das ist der Wabebock. Da kommen die Wabe drauf und wenn ich das voll dann untersucht habe, und dann kommt das wieder rein.
Schräg vor dem Bienenhäuschen steht ein kleiner Tisch mit 4 Stühlen. einer dieser gemütlichen Plätze im Garten, an dem die Hex gern mit Freunden sitzen, Kaffee trinken, Kuchen essen und die Bienen beobachten.
Die Stechlust wurde weggezüchtet. Sagen Sie quasi nicht leiden, auch die nicht, wenn eine Frau da sitzt mit Taft im Haar. Da kommen sie.
Mit was im Haar?
Mit Taft.
Ah, okay. Also Haarspray.
Haarspray. Das mögen die Bienen nicht.
Ernst Heck, der Gärtner gelernt hat, dann aber über 40 Jahre lang in der Industrie arbeitete, hat die Liebe zur Imkerei von seinem Vater übernommen. Ebenso einiges an Wissen über den Umgang mit den fleißigen Honigproduzenten.
Wenn eine kommt, dann steichen will sie, sage ich eben.
Ob die Familientradition aufrechterhalten werden kann, ist fraglich. Der dreijährige Enkel hat jedenfalls schon eine der wichtigsten Informationen verinnerlicht.
Die stechen, wenn man die ärgert.
Die Hex haben schon immer in Kippenheim-Weiler gelebt. Das schöne alte Bauernhaus haben die Urgroßeltern von Renate Heck 1904 gebaut. Sie sind also Alteingesessene mit wirklich langer Tradition. Der Garten mit dem Bienenhaus, so scheint mir, hat für sie einen ähnlichen Stellenwert wie die Datschen für die Russlanddeutschen.
Mir tun sie manchmal leid, wenn ich jetzt müsste, das alles verlehen und ein neues Land. Ich finde, es ist auch furchtbar. Und dass sie dann so aufeinander hocken und unter sich Feste feiern, kann ich dann auch verstehen. Also ihre Kultur. Ne? Und die Junge, die vermischen sich jetzt doch eher.
Der alte Ortskern und das Neubaugebiet mit der Schornsiedlung, getrennt durch die Kaiserswaldstraße. Manchmal wirken sie auf mich wie das Dorf in dem Asterix-Comic Der große Graben, wo der Graben es in zwei Hälften teilt und sich die beiden Seiten spinnefeind sind. Das stimmt in Kippenheim-Weiler mittlerweile nicht mehr, auch wenn sich anscheinend die Menschen auf beiden Seiten mehr Austausch wünschten. Man akzeptiert die anderen, so wie sie sind. Die Menschen wurden schon damals durch den Zuzug der kanadischen Soldaten gezwungen, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, sagen Stefan Horst und Eberhard Roth.
Da ist auf einmal was ganz Neues entstanden im Dorf, nämlich ich denke über die Dorfgrenze hinaus. Ja. Ich denke auch von der Sprache, Englisch, die jüngeren Menschen, die im Dorf waren, die haben dann auch mal gesehen, was gibt's noch für Autos, außer den Deutschen und den Kleinwagen. Ja.
Es war ein tolles Erlebnis damals, Anfang der 70er Jahre, in diesen landwirtschaftlich geprägten Ort, als plötzlich dann hier Soldaten kamen, mit Straßenkreuzern dann angefahren sind. Damals war ich auch noch etwas jünger, war für uns ein Riesenerlebnis, dann mal mit so einem Straßenkreuzer mitzufahren. Das hat natürlich Spaß gemacht, diesen Ländlern mal zu zeigen, nicht, was ein richtiger Straßenkreuzer ist.
Also heißt das, haben Sie auch noch Erinnerungen aus Ihrer Kindheit?
Ja, sehr gute und tolle Erinnerungen. Also es war eine Aufbruchstimmung, die bei uns stattgefunden hat im Ort.
Und man hat irgendwo auch gemerkt, Mensch, da gibt es noch eine andere Welt wie nur Südbaden oder nur Kippenheim-Weiler. Ja? Also da hat sich was aufgetan.
Dennoch scheitern meine Versuche, telefonisch Interviews zu verabreden, hier öfter, als ich es als Reporter gewohnt bin. Vielleicht trifft auf die Menschen die Redensart von der harten Schale und dem weichen Kern zu, denn von Angesicht zu Angesicht erlebe ich sie aufgeschlossen und herzlich. Hobbyhistoriker Stefan Horst führt das auch darauf zurück, dass das Rheintal seit etlichen Jahrhunderten ein Handelsweg ist.
Wo Menschen zusammenkommen, wo Handel getrieben wird, wo sehr viel Durchgang ist, da entwickelt sich vielleicht auch so eine Art Denken, offen zu sein. Wenn sie hier nicht offen sind, dann klappt es nicht mit dem Handel. Ja? Dann wird das Denken auch anders sein, wie im hintersten Winkel im Schwarzwaldtal, wo kaum jemand hingezogen ist und kaum jemand weggezogen ist und kaum jemand hingekommen ist. Es ist ein anderes Denken, ja? Ohne Wertung.
Handel gibt es in Kippenheim-Weiler so gut wie gar nicht. Es gibt keinen großen Supermarkt, keinen Bäcker, keinen Fleischer, nicht einmal einen Zeitungsladen. Das einzige Geschäft im Ort findet man in der Schornsiedlung. Katjuscha steht über dem kleinen russischen Laden, der seit einigen Monaten neue Betreiber hat, aber schon seit etlichen Jahren der einzige Laden im Ort ist. Ein Mann steht an der Kasse, kauft Knabbereien und Bier. Ein kleiner Junge betrachtet die Auslage, spielt mit einem Ball. Die Atmosphäre wirkt auf mich entspannt und wie aus einer anderen Zeit. Die Hektik, die ich von den großen Supermarktketten gewohnt bin, gibt es hier anscheinend nicht. Es scheint ein Laden mit persönlicher Ansprache zu sein und mit Zeit für Plaudereien an der Kasse.
Heißt auch, man will Eis essen.
Es gibt frisches Brot, an einer kleinen Fischtheke eingelegte Makrelen, in der Kühltruhe Herzhaftes aus Russland, an der Kasse natürlich auch Wodka und in den Regalen bergeweise Kekse, Pralinen und Schokolade. Ungewohnt für das mitteleuropäische Auge, kyrillisch beschriftet. Hinter der Kasse steht, mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht und immer einem netten Spruch auf den Lippen, Katharina Benner, die Mutter des Inhabers. Katjuscha ist die Koseform ihres Vornamens. In dem Laden scheint das mit der Integration zu funktionieren. Die deutschen Kinder kommen sowieso, doch auch die Eltern trifft man hier immer häufiger, sagt Frau Benner. Man erkennt sie nicht zuletzt an dem suchenden Blick.
Eine Dame war reingekommen und hat das gekauft, den Weichkaramell-Sherbet mit Erdnüsse. Sie hat gedreht, das habe ich einfach gesagt. Sie müssen das nehmen und müssen das probieren. Wenn Sie das drehen 10 Mal und probieren das nicht, das bringt gar nichts. Sie hat eins gekauft, ist rausgegangen mit seinem Mann. Das war ungefähr so 10 Minuten, ist sie zurückgekommen. Ich habe gedacht, oh, oder habe ich jetzt vielleicht Rückgeld nicht richtig gegeben oder was, irgendwas. Ich sagte, ja, stimmt irgendwas nicht? Sie hat gesagt, nee. Sie hat 10 Stücke gekauft. Sie sagt, echt fein, sie ist raus im Auto, hat es probiert und sagt, echt fein. Ich sage, bitteschön, Sie sind immer herzlich willkommen bei uns. Sache muss man einfach probieren. Wenn man nicht weiß, dann weiß man nicht. So läuft es halt, ja?
Was für die einen ein exotischer Snack, ist für die anderen eine kulinarische Erinnerung an die Vergangenheit. Katharina Benner kommt aus Nordkasachstan, einer Region, in der viel Schnee liegt, erzählt sie. Und da wurde gern und häufig gebacken. Doch auch die abgepackten Süßigkeiten sind den meisten Kunden aus Russland vertraut.
Also das auf jeden Fall. Deswegen, Sie sehen mich selber an. Ich bin so ein bisschen mollig. Ich bin so ein Süßesser. Also die Sachen sind immer für mich bekannt von Kindheit.
Lebensmittel und deren Zubereitung spielen offensichtlich für die Identität der Russlanddeutschen eine wichtige Rolle. Seien es die aus dem russischen Laden, das in den Gärten selbst angebaute Obst und Gemüse oder auch die Speisen, die bei den im Dorf legendären Feiern aufgetischt werden. Davon habe ich immer wieder gehört. Auch bei den Dorffesten auf der anderen Seite gibt es immer einen Stand mit russischem Schaschlik. In einem der Gärten steht ein Mann an einem großen Grill und wendet unterarmlange Schaschlikspieße. Von oben brennt die Sonne, von unten die Holzkohle. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, scheint aber voll in seinem Element zu sein. Werner Schiewe, der 1991 mit seiner Frau Katja nach Kippenheim-Weiler kam, wie ich später erfahre.
Hallo, darf ich kurz stören?
Ja. Nina, ich habe keine Zeit, hab ich. Komm raus. Nina, komm raus. Ich habe keine Zeit.
Hallo?
Auch wenn ich als Reporter ungelegen komme, abgewiesen werde ich nicht. Im Gegenteil. Ina, die Tochter des Mannes am Grill, bittet mich in den Garten.
Wir sind 91 hierher gekommen. Ich war noch ein Kind, bin hier aufgewachsen. Kippenheim-Weiler ist meine Heimat, mehr oder weniger. Und das hat sich sehr viel entwickelt in den Jahren. Ich kann mich an die Kanadier noch erinnern, die noch die Reste da waren, was von denen noch übrig war, was jetzt daraus geworden ist, eben diese Gärten hier und was das für uns alle bedeutet. Auch die Nachbarn, das sind alles Verwandte, Bekannte, das wird alles geteilt wie in einem Dorf, ja.
Aber es fällt ein bisschen auf, dass es wirklich ausschließlich Russlanddeutsche sind, die hier die Gärten haben, oder sind hier auch Deutsche?
Alteingesessene, glaube ich, weniger.
Und können Sie sich erklären, warum das so ist?
Ich gehe davon aus, weil die Alteingesessenen nun mal Häuser haben, Terrassen, Grundstück drumherum. Und die Russlandsdeutsche, die eben in diesen Häusern leben, die haben das ja nicht. Und demnach können sie das hier haben.
Für die 36-Jährige gehört der Garten einfach dazu. Als Kind hat sie hier gespielt. Jetzt kommt sie mit ihrer Familie, die Eltern und Großeltern besuchen. Ihre Kinder spielen auf der Wiese, planschen im Pool und essen natürlich Schaschlikspieße, für die Werner Schiewe zuständig ist.
Das ist nicht verbrennt, Hauptsache. Und marinieren. Und dann wird Schaschlik lecker.
Der Zusammenhalt der Familie ist allen sehr wichtig. Ein Symbol dafür ist der Garten, findet auch Sascha, der 32-jährige Sohn der Schieves.
Was bedeutet der Garten für uns? Wir sind damit aufgewachsen. Ja? Wir waren hier, haben hier gezeltet als Kinder. Und seitdem die Eltern ihn haben, ja, sind wir eigentlich hier und haben Spaß im Sommer.
Kleiner Paradies für unsere Familien. Ja, wir können hier Geburtstag feiern, wir können hier mit Familie, mit Enkelkindern so spielen, alles klein, eng, aber so richtig wie für ganze Familien kannst du dich wohlfühlen, so kann ich sagen. So.
Sagt die Mutter, Katja Schiewe. Anscheinend ist heute ein besonderer Tag. Der Tisch in der kleinen Hütte ist festlich gedeckt. Überall stehen Töpfe und Schalen. Eingelegtes Gemüse aus eigenem Anbau, Salate, Soßen, gegrillte Kartoffeln und natürlich die Schaschlikspieße. Auch wenn die Mengen anderes vermuten lassen, in kleiner Runde wird heute ihr Geburtstag gefeiert, sagt Katja Schiewe. Es sind gerade Sommerferien. Mir ist es unangenehm, in eine Familienfeier hineingeplatzt zu sein. Als ich mich verabschieden will, insistiert Vater Werner, einen Schaschlikspieß müsse ich schon noch mitessen. Ich bin von der Gastfreundschaft der Menschen hier in den sogenannten Russengärten überwältigt. Der Abend wird lang. Obwohl ich nur Reporter bin, werde ich nicht wie ein Fremdkörper behandelt, sondern eher wie ein alter Freund.
Da ist der Nachbar willkommen, da ist der Freund vom Nachbar willkommen, da fragt niemand, ob ich kommen darf oder nicht darf.
Von den Deutschen auf der anderen Dorfseite kommt keiner. Was mich nicht wundert, mir war es auch unangenehm, uneingeladen in eine Familienfeier hineinzuplatzen. Zumal die zwei Gruppen im Ort auch noch räumlich getrennt sind.
Das Problem war halt wirklich damals, dass man, ich sag mal jetzt einfach mal, politischen Fehler gemacht hat, ja, hier zu ballen, ne? Sprich, alle Russen hierher, hier, also nach Kimambaila, das, was von den Kanadiern frei geworden ist. Und ich denke, das hat halt diese Vermischung ein bisschen, ja, war kontraproduktiv, dann hat sie ein bisschen gestört. Und deshalb dauert es so ein bisschen.
Im Laufe des Abends kommen immer wieder Gäste hinzu, andere gehen, die Kinder wuseln umher, gegessen und getrunken wird in Etappen, jeder wie er kann und will. Und zwischendurch ist immer Zeit für Interviews. So erinnert sich Ina, die Tochter der Schieves, wie es für sie war, als 10-Jährige nach Deutschland zu kommen.
Meine Familie war da, das war für mich das Wichtigste. Später dann im Nachhinein, wenn man an die Zeit zurückdenkt, fehlt einem die Freiheit schon. Diese kindliche aber auch, denke ich mal, dass man da alles machen durfte, konnte und überall unterwegs war, in den Steppen Kasachstans. Das hat gefehlt dann. Die Eltern wollten eigentlich nach Deutschland, weil es deren Heimat ist oder Herkunft. Und das war schon immer in den Köpfen der Deutschen. Und da, wo es die erste Möglichkeit gab, wo die Grenzen dann geöffnet wurden, dann sind die natürlich die Deutschstämmigen, die tatsächlichen, die wollten auf jeden Fall zurück in die Heimat.
Die junge Frau arbeitet als Bürokauffrau, ihr Bruder als Betriebswirt. Sie haben deutsche und russische Freunde, sprechen beide Sprachen fließend und nahezu akzentfrei.
У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит по цепи кругом.
Das Gedicht von Puschkin ist dafür ein kleiner Beweis. Sie hat es in der dritten Klasse in der Schule gelernt.
Русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках, следы неведомых зверей.
Mittlerweile treffen sich 4 Generationen der Schieves im Familiengarten. Die 2 unterschiedlichen Welten, die sie kennengelernt haben, sehen sie als Bereicherung. Ihre Heimat? Da sind sie sich einig, ist aber Kippenheim-Weiler. A change gonna come.
Yes, it will. Hast du Angst vor Hunde?
Nö.
Darfst halt nicht anfassen, einfach. Kann nichts machen. Chico, weg da. Komm weg da.
Hallo.
Servus.
Elmar.
Benny.
Benny und seine Freunde sind Anfang 20. Gerade bauen sie einen Garten unweit dem der Familie Schieve um. Benny ist am Oberkörper und an den Unterarmen tätowiert, trägt einen 3-Tage-Bart und eine schwere silberne Kette um den Hals. Russland kennt er vor allem aus den Erzählungen der Eltern. Dennoch bezeichnet er sich als Russen.
Die Deutschen denken halt über die Russen, halt, das sind alles Kriminelle und so. Und die Russen denken halt über die Deutschen, dass die halt bei der kleinsten Sache direkt die Polizei rufen und immer die Spione am Fenster stehen und alles. Deswegen halten wir uns halt von dort fern und die halten sich von hier fern.
Aber trotzdem ist es ja so, man respektiert sich, oder?
Ja, ja, natürlich, man hat keinen Stress miteinander. So, ich meine ja nicht, dass man Stress miteinander hat, aber halt, man schaut halt, dass man bei seinen Leuten bleibt.
Und findet ihr das nicht manchmal auch schade, dass sich das nicht mehr mischt?
Nein, ich weiß es generell nicht. Jetzt, ich sag mal so, von meinem Freundeskreis habe ich vielleicht 1, 2, 3 Deutsche. Der Rest sind eigentlich alles Russen, so wie ich auch.
Du bist hier geboren, dann bist du doch eigentlich von der Staatsbürgerschaft, bist du
ja,
Deutsch.
Ich bin auch hier geboren.
Also dann seid ihr doch eigentlich,
ja,
seid doch
ja, super, natürlich,
Russen,
ja.
Ihr seid doch Deutsche.
Aber Eltern halt, weißt du, und so wie du im Haus aufwächst, das ist halt deine andere Mentalität, das ist halt nicht die deutsche Qualität, weißt
du. Was ist denn der Unterschied? Was würdest du denn sagen, ist der Unterschied in der Mentalität?
Ja, die Russen sind halt ein wenig strenger, weißt du. Also als Russe tust du nicht mit 12, 13 Jahren rauchen oder vor Eltern schon gar nicht. Und du redest auch keine Schimpfwörter oder so vor Eltern, weißt du. Mhm. Und die Kollegen, wo ich früher aus meiner Klasse gehabt habe, die deutsche Junge, weißt du, so 12, 13 Jahre, haben schon daheim geraucht, Eltern haben denen Zigarette gegeben, alles und so. Und wenn die irgendwas gesagt haben, ey, was, halt's Maul und so, das gibt's bei uns halt nicht, weißt du. Mir werde da halt schon härter gezogen.
Und wie ist das, wenn hier diese Dorffeste sind? Seid ihr dann da auch oder seid
ihr
da nicht?
Ja, ab und zu schon. So, gehen wir mal hin, trinken wir mal ein paar Bier, essen wir ein paar Flammenkuchen, weißt du.
Welche Bedeutung hat denn hier so ein Garten für euch?
Ja, das ist halt unser Treffpunkt, weißt du. Für die Eltern ist halt ihr Rückzugsort von Frau und so, weißt du, bei den Russen. Die chillen mal am Sonntag mit Frau auf Garten, okay, mit Familie und so, aber sonst gehen die halt alleine dahin, weißt du. Die chillen dann dort, die haben hier Ruhe von Familie, Ruhe von Frau und alles. Und wir haben das halt zusammen geholt für uns, halt so Treffpunkt, weißt du. Weil normalerweise treffst du dich dann irgendwo hin draußen, dann wenn es regnet, dann weißt du nicht wohin und alles und so. Und deswegen haben wir uns Garten geholt, jetzt bauen wir hier gerade alles um. Wenn man schöne Rücksicht hat, weißt du, Grillstelle, alles und so, fürs Wochenende immer. Ist chillig.
Die einen grillen in den Russengärten, die anderen im alten Ortskern hinterm Haus. Alle jedoch erscheinen mir grundsätzlich aufgeschlossen und alle lieben ihre grünen Oasen. Die Ruhe, das eigene Obst, die Brombeeren, das eigene Gemüse, die Tomaten, die Gurken, das Zusammensitzen mit Freunden und Nachbarn. Je jünger die Menschen, desto weniger Sprachbarrieren gibt es, das merke ich deutlich.
Und mit der Zeit, da langsam, langsam gehen wir aufeinander zu.
Das mit der einen Dorfgemeinschaft wird aber vielleicht noch eine Generation dauern.
Heimat zwischen zwei Welten. Kippenheim-Weiler im Schwarzwald. Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Elmar Krämer. Ton Andreas Stoffels, Regie Carina Lüttke, Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2017. Das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandfunkkultur.de und auch in unserer kostenlosen App DLF Audiothek.